Ich finde übrigens, Mickey Beisenherz, das muss man an dieser Stelle, lass uns doch auch mal irgendwie ein bisschen was für die Umwelt tun.
Ja.
Ich sag nur Fridays for Football.
Ja.
Mickey Beisenherz hat mir einen Kaffee mitgebracht aus dem Elbgold, dem besten Kaffeeshop in Hamburg.
Ja.
Ohne Plastikverschluss, also ohne Plastikdeckel obendrauf, sondern einfach nur den Papierbecher ohne Plastik obendrauf.
Das ist natürlich trotzdem immer noch ein To-Go-Becher, ne?
Ja,
also du wolltest mich jetzt quasi vor der Weltöffentlichkeit loben, du hast mich aber mitten reingestoßen in den nächsten Shitstorm. Danke dafür. Zumal die Kappe, der Deckel ist nicht Plastik, sondern das ist recycelbares Material. Das ist irgendwie dieses... Was ist das da?
Und warum hast du mir dann keinen scheiß Deckel mitgebracht?
Oh, es ist Body Switch. Es ist Body Switch Monday bei euch. Habt ihr jetzt die Rollen getauscht?
Wir haben die Rollen getauscht.
Ja, apropos Shitstorm, ja. Du warst ja gerade so lang noch weg auf dem stillen Ort. Ich habe kurz überlegt, dass du gar nicht der Rocco, sondern der Marco Sefredi der Abstuhlung bist. Nämlich einer, der beim Abseilen verschwindet und man hat ihn nie wieder gesehen.
Ach ja.
Ist ein kleiner Insider vom Mount Everest. Micky weiß Bescheid.
Ich habe ihn verstanden.
Ein kleiner Insider.
Ja.
Lass ihn mal zu einem Outsider sozusagen werden.
Wird ja
mal
besser.
Ja, Literaturniermannschaft ist ja tatsächlich der Schlüssel, um uns live zu erleben am 3. April in Berlin unter den Linden in der Repräsentanz von Volkswagen im WeDrive, genau zu sein.
Ja.
WeDrive Football, der neue Claim von Volkswagen und Literaturniermannschaft, die Möglichkeit, da hinzukommen und als Gast mit dabei zu sein. Wir verlosen ein paar Tickets, völlig willkürlich. Also die Jury ist Lukas, ne?
Ja. Und ich wurde tatsächlich schon beim Spiel gegen den VfB Stuttgart in Dortmund angesprochen. Das haben mir Leute sozusagen mündlich übertragen. Und haben sich dann sozusagen im Stadion schon beworben. Die hatten ihre Tweets dabei. Könnt ihr euch das vorstellen? Also die
verrückt.
Die haben mir was gesagt. Die haben 140 Zeichen gesprochen, während sie vor mir standen.
Mit Hashtag. Haben sie mit den Fingern einen Hashtag gemacht?
Natürlich.
Literaturniermannschaft.
So wie man an Weihnachten ein Gedicht aufsagt, haben sie dann vor Lukas gestanden. Ja. Irgendwie, mein Vati hat drei grunzende Schweine.
Aber erklär nochmal, Literaturniermannschaft ist quasi eine Fusion aus Fußball und Literatur, Fusion quasi.
Genau, sozusagen die Wortspiel-Weltmeisterschaft. Wir verbinden Autoren oder Romantitel mit Fußballvereinen oder Spielern. Und ich habe schon mal drei mitgebracht von unter der Woche. Benjamin Nickel auf Twitter schrieb Pünktchen und Ailton. Einer meiner Lieblinge bisher. Der Sammer des Volkes, ein alter Freund von uns.
Ja.
Winnetou Reh. Und mein Favorite bisher, Sebastian Bönnemann, schöne Grüße. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und vermannt.
Oh, sehr schön.
Aber
ich hab auch noch bekommen von Lenhardt über Instagram Lord of the Frings.
Auch sehr, sehr gut.
Und eine E-Mail habe ich auch bekommen an mml@fußballmml.de, das Money Buxmüller Fest.
Auch nicht schlecht.
Ja, sehr gut.
Charlie und die Siso-Ladenfabrik. Also sind wirklich ein paar schöne dabei.
Man muss sagen, für mich der absolute Top-Joker, ehemalige BVB-Profi Olli Kirch, hat sich beteiligt. Ja. Er möchte unbedingt am 3. April in Berlin dabei sein. Ja. Schöne Grüße, Olli. Olli hat auch geschrieben, der Herr der Kringe. Aber mein Favorite und ich glaube auch Mikes Favorite bisher von Olli Kirch, der alte Mann und der Bär.
Oh, sehr schön.
Also wirklich, der alte Mann und der Bär ist ganz großes
Kino. Pass auf, aber er hat noch einen draufgesetzt. Vom Winde verbeek.
Sehr schön. Also ihr merkt schon, wie das funktioniert. Ihr müsst also Literatur und Fußball zusammenbringen, daraus einen schönen Titel machen unter dem Hashtag Literaturniermannschaft. Das Ganze bei Twitter, bei Facebook oder bei Instagram und schicken. Und Lukas ist die Jury und wird völlig willkürlich entscheiden, ob ihr eines von diversen Tickets bekommt.
Ja.
Das wissen wir auch noch nicht. April. Wir werden auch noch entscheiden, wer dann wie viele Tickets bekommt.
Genau, auch das noch. Nein, um am 3. April live dabei zu sein, DFB-Pokal mit Fußball-MML in Berlin. Juhu. So, sind wir soweit?
Ich denke ja.
Musik bitte. Hier ist Folge 29 Fußball MML in der Saison 2018, 2019 oder wie man in München sagen würde, Fickmas.
Komm, Fickmas.
Oder?
Da musst du aber, glaube ich, kurz erklären. Eine Sensation.
Ja, ich hab's nicht verstanden.
Du hast es wirklich nicht verstanden.
Ich hab's auch nicht verstanden. Ich hab's mir von Mike erklären lassen. Jetzt kommt die Fickmas-Erklärung von Mike Nöcker.
Ja. Nee, nicht Fickmas. Das ist ja nicht Christmas, sondern Fickmas im Sinne von Packmas. Ja, das sollte nämlich zum Spiel gegen Liverpool im Stadion stehen mit Klatschpappen, die man umdrehen konnte. Ja. Und danach konnte man daraus Klatschpappen machen. Du hast doch beim 1-1 gesehen, dass der Uli dem Kalle eine geknallt hat mit der Klatschpappe, weil er sich so gefreut hat.
Habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass Beckenbauer aussieht wie der späte Jan Delay. So.
Auf jeden Fall hat es mit der Choreo nicht so ganz geklappt auf der Gegengerade, sodass da nicht Packmas im Stadion stand, sondern Fickmas.
Ach, wie schön,
oder?
Ja, sehr gut.
Oder wie man in Hamburg sagen würde, Datske dafür.
Ah ja.
Okay. Ja, also auf jeden Fall.
Oder wie damals beim Abi bei uns, wir die Schule eingenommen hatten und das Abi-Komitee bestand nur aus echten Leuchten und dann haben sie ein Riesentransparent vom Schulgebäude abgerollt und da stand dann, macht's Bessep. Ja, das
sehr
ist
schön.
Mein Abiturjahrgang.
Begrüßen wir erstmal die Protagonisten, die Menschen, die noch eigentlich der kleine Mann, der Fußballfan auf der Straße, Micky Beißenherz.
Der Trainer ist immer schuld und der moderne Fußball, mein Name ist Helm Felix und ich bin jetzt überall im Doppelpass und im Sportstudio und das sage ich noch.
Ja.
Toll, also...
Der Mann hat so gelabert, dass ich irgendwann nicht mehr hingehört habe.
Ich war total begeistert.
Hier ist hier ist Lukas Vogelsang.
Ja, euch hier so gockelig hinzustellen und mir dann noch Arroganz vorzuwerfen, ne, ist schon hart.
Ja.
Und pass auf, der Dritte im Bunde, der einzige Mensch, der es schafft, mit zwei Juppie-Hools ins Berliner Olympiastadion zu gehen und dabei noch die beste Figur zu machen, Mike Nöcker.
Oh, vielen, vielen Dank.
Da ist ja die beste Figur. Da ist ein 60-Jähriger in einer Daunenjacke und den Basketballstiefeln von Cerno Jovatai. Als wir da ins Stadion kamen mit unseren beiden Kamelamänteln und Mike in unserer Mitte, das sah so ein bisschen aus, als hätten wir so ein russisches Adoptivkind. Ne? Ja. Also das war schon spannend.
Die Geschichte dazu ist, wer uns nicht bei Instagram folgt,
was?
Ist selber schuld, weil ihr nämlich live hättet dabei sein können in den Stories, weil wir am Samstag zusammen in Berlin gewesen sind und uns dieses wahnsinnig tolle Fußballspiel Hertha gegen BVB angeguckt haben.
Ja.
Und das natürlich, weil wir ja nicht so zurückhaltend sind, dass wir das geheim halten, haben wir einfach gesagt, wir nutzen die sozialen Kanäle dafür. Haben Fotos gemacht, die sind auch, wie sich das für Twitter gehört, schon manipuliert worden. Also wir sind sozusagen im Stadion ausgeschnitten worden, stehen jetzt vor der Ritze. Also falls irgendwo ein Foto auftaucht mit uns vor der Ritze in Hamburg auf der Reeperbahn, das ist eigentlich...
Das ist von letzter Woche.
Richtig. In der letzten Woche. Genau. Nee, aber wir hatten tatsächlich großen Spaß und die Geschichte ist, dass Micky und Lukas einen Kamelhaarmantel anhatten, während ich nur, bei mir hat es halt nur für eine billige Daunenjacke gereicht.
Weil du hattest den sportiven Look wie immer.
Ja.
Du bist der weiße Cerno Jovatai.
So ist das. So. Aber lass uns über, wollen wir über Fußball reden?
Ja, ich dachte, wir kämen quasi mitten rein. Denn, meine Damen und Herren, fast wäre die Weltsensation geschehen, fast um ein Haar hätte ich mit meinem Tipp richtig gelegen, bevor Marco Reus mir dann in der 93. Minute alles kaputt gemacht hat.
Das Schwein.
Ich war aber doch im Nachhinein relativ glücklich darüber. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt in solchen Situationen mit meinen Tipps richtig liegen. Ja, was für ein... Wollen wir denn über dieses Spiel zuerst reden oder worüber wollen wir sprechen?
Wir müssen über dieses Spiel sprechen, weil wir ja tatsächlich mal zu dritt im Stadion waren. Das erste Mal seit Dortmund gegen Leipzig am ersten Spieltag. Lange
war auch nicht
her.
So schlecht.
War auch kein schlechter. Also wir garantieren Minimum 5 Tore, kann man so
ging
sagen, oder?
Übrigens, erinnerst du dich eigentlich, dass Dortmund gegen Leipzig auch ähnlich losging wie dieses Spiel? Auch ein sehr frühes Gegentor, wenn du dich erinnerst.
Ja, also vor allen Dingen jedes Mal hat die Hütte gebrannt. Ne? Also man muss einfach sagen, ich habe so das Gefühl gehabt, als Berliner, der ja des Öfteren im Olympiastadion ist, das war tatsächlich das DFB-Pokalfinale, was es dieses Jahr nicht gibt. Aber es wurde schon gespielt. Es war das beste Spiel der letzten Monate. fand ich, in der Bundesliga. Und es war vor dieser Kulisse ausverkauftes Olympiastadion, Flutlichtspiel und dann losgelegt wie die Feuerwehr. Sensationell. Also ich bin für alles entschädigt, was in den letzten Wochen schiefgelaufen ist.
Ja, war tatsächlich wirklich ein ausgesprochen gutes Bundesligaspiel.
Und dann muss man, und dann muss man tatsächlich mal sagen, wenn es wirklich ausverkauft ist, wenn es dunkel ist, wenn sogar im Vorfeld wurde ja das Flutlicht nochmal ausgeschaltet, die Leute hatten irgendwie, haben aus ihren Handys, genau, das waren natürlich irgendwie die Taschenlampenfunktion oder die Lampenfunktion aus dem Handy, haben dann Lichter mehr irgendwie reingezaubert. Es sah schon extrem geil aus. Und dann ist das Olympiastadion wirklich ein herausragend tolles Fußballstadion.
Ist wirklich ein geiles, wirklich ein geiles Stadion. Wie ich zu Lukas Vogel sagen, ja schon im Stadion sagte, also Albert Speer, man kann ja von ihm halten, was man will. Aber Architektur konnte er, also zumindest Größenwahn, ne? Also Größenwahn konnte er. Ja. Das kommt so einem Stadion, so ein gesunder Größenwahn kommt so einem Stadion ja eigentlich dann doch sehr zu Passe.
Absolut, absolut.
Ja. Aber es verzeiht dir eben auch keinen freien Platz. Also das ist halt der Unterschied, ne, zu den anderen Stadien. Es macht nur Sinn, wenn es, wie du sagst, ausverkauft und dunkel. Ja. Also ein bisschen wie Bergheim.
Ja. Das ist absolut richtig. Ja. Wobei ich sagen muss, jetzt auch zwei Tage halt später habe ich keinen Tripper, es geht mir gut. Also von daher ist das
schon... Du fühlst dich nicht beschissen.
Ja, richtig, richtig. Ja. Also von daher sieht es ganz gut aus, ja. Nein, das war fantastisch und wir haben letzte Woche gar nicht über Dortmund gesprochen. Ne?
Du meinst, wir können mal wieder. Wir sind so ein bisschen auch schüchtern geworden, was das über Dortmund sprechen angeht, weil wir immer so angepöbelt worden sind hier, dass wir hier das zum BVB-Podcast machen.
Ja.
Und irgendwie ist man so...
Die Häme und das Anschreien im Netz, das hat uns verunsichert. Ich komme mir schon vor wie so ein Hamburger Café, in das Sechsjährige nicht mehr rein dürfen. Ne? Plötzlich ist man völlig verunsichert und
Ich habe vor allen Dingen nach dieser ganzen Kritik an uns, habe ich mir ja tatsächlich mein Rückentattoo entfernen lassen, wo man mich selbst im Westfalenstadion sieht, wie ich jubel. Ja? Also, auch das sind ja alles Opfer, die man bringt für so einen
Absolut.
Podcast.
Absolut. Es tut ja auch weh. Also sind wir denn Zeuge einer nachhaltigen Trendumkehr geworden? Was war das jetzt? Wie haben wir dieses Spiel einzuordnen aus Sicht des BVB?
Ich glaube, die Antwort ist, dass der BVB wieder emotional kann und er kann auch Kampf. Es hat jemand auf Twitter ganz schön geschrieben, was ist hier eigentlich passiert? Die Dortmunder gewinnen jetzt ihre Spiele wie die Bayern sonst, mit Dusel in der letzten Minute, und die Bayern schießen die Liga kaputt wie Dortmund in der Hinrunde. Gab es auch, also ähnlich wie bei euch, so Body Switch Monday, haben die sozusagen ihre Charakteristika getauscht. Aber ich glaube, dass es für Dortmund einfach diese beiden Spiele extrem wichtig waren. Also das muss man ja zusammen sehen, das ist ja sozusagen das Double Feature. Stuttgart, sie haben einen Bus vor ihrem Tor parkiert, ja. Also erstmal den Bus weggeschossen vom VfB Stuttgart und dann gegen eine wirklich starke Hertha, die sich am Ende mal wieder selbst dezimiert hat, dann noch in der letzten Minute zu treffen. Das sind ja alles, das gibt ja für die letzten 8 Spiele viel Auftrieb. Nur ist natürlich das Problem, wenn du vorlegst und die Antwort der Bayern ist, wir schießen einfach mal in 3 Spielen 16 Tore und haben innerhalb von 5 Wochen komplett das Torverhältnis auf den Kopf gestellt, dann kannst du natürlich machen, was du willst. Aber ich glaube, für die innere Struktur und die Hygiene in der Mannschaft und auch das Standing von Favre, das ist vor allen Dingen das Wichtigste, ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dann noch 3-2 in Berlin zu gewinnen. Denn überleg mal, dann kommen die Geschichten wieder, gerade in Berlin, ja, wo er ja eben auch eine Historie hat, dann da nur 2-2 zu spielen oder im Falle sogar zu verlieren, wenn der Ball von Grujic reingeht. Also da gab ja unzählige Möglichkeiten, dass dieses Spiel auch anders ausgeht. Und deswegen ist es natürlich für Favre sensationell, dass diese beiden Spiele jetzt gewonnen wurden. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste sogar.
Ja, genau. Ich glaube, halt so diese Kackspiele, die du dann halt einfach gewinnen musst. Ne? Und das war halt gerade gegen Stuttgart vorher, war das ja nicht der Fall. Und auch gegen Hertha haben nicht wenige erwartet, dass dann auch wieder nur ein Punkt dabei rausspringt.
Wer hat das getippt?
Tja, weiß auch nicht, wer tippt sowas? 2-2, ist ja absurd. Und genau das ist es halt. Ne? Du hast eine Trendumkehr und das macht die Saison dann, punktemäßig ist die Saison ja sowieso die ganze Zeit sehr spannend, aber auch was den Trend angeht, da zeigt die Kurve der Dortmunder jetzt auch wieder nach oben und das gestaltet die nächsten 8 Spieltage natürlich deutlich spannender. Denn da muss man auch ganz klar sagen, da können die Bayern von mir aus auch pro Spiel 8 Tore schießen. Wenn es dann irgendwann dazu kommt, dass man aufeinander trifft und da möglicherweise die Dortmunder gewinnen, dann spielt das Torverhältnis natürlich auch im Umkehrschluss Umkehrschluss keine Rolle mehr. Und da sollten die Dortmunder sich jetzt auch nicht von beeindrucken lassen, dass die Bayern jetzt gegen Mainz oder gegen Gladbach unfassbar viele Tore schießen.
Ich glaube, dass das ein Spiel war, das ein gutes Fundament für die nächste Saison gelegt hat. Ich glaube, dass die Meisterschaft weg ist. Tatsächlich.
Meinst du?
Ja. Ich glaube, dass sie weg ist und ich glaube aber, dass es in vielen Dingen extrem wichtig war, was passiert ist für Borussia Dortmund und für den deutschen Fußball. Das darf man tatsächlich nie vergessen, weil man sieht ja auch an der Champions League, wie wichtig es ist, siehe England, dass du einfach alle 2, 3, 4 Spieltage immer ein Spitzenspiel hast, immer gegen eine Mannschaft spielen musst, der du möglicherweise, gegen die du auch möglicherweise verlieren kannst. Das ist ja mit auch ein ganz großes Problem der Bundesliga, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ich glaube, dass das psychologisch für Borussia Dortmund total wichtig war, einmal gegen den Bus zu gewinnen, gegen Stuttgart und dann halt eben auch nochmal unter Druck nach einem 0-1, frühes 0-1, dann so ein wirklich Top-Spiel, ist ja unglaublich geiler Fußball, den wir da gesehen haben. Tatsächlich dann doch nochmal zu gewinnen, zweimal zurückgelegen, absurder Elfmeter, ehrlicherweise, irgendwie, wenn man sich das Ganze im Fernsehen dann auch nochmal anguckt. Aber ich glaube, dass das Irre ist ja tatsächlich, dass wir bei Borussia Dortmund einen völlig normalen Saisonverlauf erleben. Wir sehen eine total überragend gute Mannschaft in der Hinrunde und es ist total normal, egal für welche Mannschaft, dass man auch mal eine kleine Delle hat, dass man auch mal einen kleinen Einbruch hat. Das Problem ist nur, wir haben uns so wahnsinnig daran gewöhnt, weil ja immer schon am zweiten Advent die Meisterschaft ja schon entschieden war.
Obwohl der Weihnachtsmann nicht der Osterhase ist.
So. Bitte. Obwohl, und es halt immer Bayern einfach so unglaublich.
Ja. Also dem ist ja nun nichts hinzuzufügen. Genau so ist es.
Das, was wir jetzt erleben, ist total normal. Man hat eine kleine Delle gehabt. Man kommt jetzt. Es wird wärmer wieder draußen. So, es macht wieder mehr Spaß zu trainieren, wieder mehr Spaß Fußball zu spielen. So, dann findest du irgendwie deine alte Form zurück. Hast wieder Bock Fußball zu spielen. Zeigst es auf dem Platz. Gewinnst zwei sehr sehr wichtige Spiele. Kommst jetzt wahrscheinlich irgendwie sehr gut in den Lauf. Das Problem ist halt einfach nur. Und da kommt die zweite Komponente mit rein. Und das sieht man an so Spielen wie Wolfsburg und auch wie Mainz, dass der Rest der Liga sich so unfassbar in die Hosen scheißt, gegen die Bayern zu spielen, die so anfällig in diesem Jahr sind bei Gegenpressing, dass ich mich frage, wie kann man sich gegen Bayern hinten reinstellen? Und das machen die jetzt seit sieben Jahren, keine Ahnung, stellen sich irgendwie... nehmen wir mal die drei Top-Mannschaften raus, mit Leipzig, mit Dortmund, vielleicht auch mit Hoffenheim, die das hin und wieder versuchen.
Hertha,
und natürlich auch Leverkusen.
Hertha BSC.
Hertha hat es auch gemacht. So, der Rest stellt sich hinten rein. Keiner überrascht die Bayern. Keiner versucht irgendwie was. Und das Ergebnis ist, dass dann natürlich, wenn die einmal in Fahrt kommen und wenn die einmal irgendwie auch geärgert und getriezt worden sind, und das muss man ihnen auch tatsächlich hoch anrechnen, dann schießen sie halt irgendwie die drei Viertel der Liga kaputt. Und das nervt mich so, dass niemand irgendwie auf die Idee kommt, mal mutig gegen Bayern zu spielen.
Und das, das ist ja das, was wir eh schon besprochen haben. Das mache ich ja auch explizit wirklich dem Rest der Liga zum Vorwurf. Dass diese Haltung halt einfach nicht stimmt. Den Bayern gegenüber, aber auch generell der Bundesliga gegenüber, dass man da so mutlos auftritt. Egal, was das Große angeht, also das Planen, die Kaderplanung, alles. Aber halt eben auch das Auftreten gegen die Bayern, wo man sich fragt, wo kommt denn das eigentlich her und was soll der Quatsch? Hat denn da keiner seine Schlüsse draus gezogen? Ja. Und ich persönlich bin nicht so negativ eingestellt, was die Meisterschaft angeht, weil, und das habe ich natürlich auch schon ein paar Mal gesagt, nach wie vor die Gefahr der individuellen Fehlleistung, speziell in der Abwehr, immer noch so hoch ist, dass natürlich die Bayern auch noch Punkte lassen.
Aber wenn du natürlich einen Gegner wie Mainz hast, der dann einfach nicht nach vorne spielt, kann ja auch hinten nicht viel anbrennen. Also Mike sagt, wenn die Mannschaft dann sich nur hinten reinschaltet, ich weiß gar nicht, was Mainz 05 da gemacht hat. Die können nicht mehr absteigen. Die könnten auch sagen, wir fahren nach München und spielen das mal offensiv durch. Weil ob du nun offensiv in die Konter läufst und 6 Tore bekommst oder dich peinlich hinten reinstellst und auch 6 Tore bekommst. Ich finde, also da finde ich die erste Variante irgendwie besser für die
kannst
Liga.
Ja die, genau, kannst du auch die Fans mal fragen, wie die dazu stehen.
Ja. Aber es ist doch wirklich, also ich habe mir das nochmal anguckt, das war ja überhaupt kein Defensivverhalten. Also ich glaube, dass James Rodriguez beim Bayern-Training an der Säbener Straße mehr Gegenwehr erfährt unter der Woche als in einem Spiel auch, gegen Mainz oder Wolfsburg.
Spielt dann ja auch gegen bessere Abwehrleute.
Ja, wieso? Aber die sind immer für einen individuellen Fehler gut.
Ja,
aber absolut. Was ich übrigens sage, Mike, ich wollte noch eine Sache sagen zu dem, was du gesagt hast, es wird wieder warm, ne? Man sieht das übrigens daran, es wird jetzt wieder warm, es wird Frühling, die Würmer kommen raus, gehen ins Stadion und legen sich einen Bayern-Schal um.
Harsche Kritik.
Herr Grindel.
Nee. Vor allem, das fand ich so lustig in diesem Interview, wo Grindel sagt, sie wollen mir jetzt hier irgendwas unterschieben. Und als der Reporter dann sagt von der Deutschen Welle, aber nein. Da merkt das so richtig, wie er sagt, dass die Reaktion war so gut in diesem Interview. Ja, ich muss aber noch eine Frage. Nee, sie wollen mir irgendwas unterschieben hier. Ah nein. Und es war so deutlich, dieses,
vor allen Dingen auch, wir haben doch noch gar nicht über Katar geredet.
Genau.
Da will natürlich kein Journalist irgendjemandem irgendwas unterschieben.
Nein. Weil da ja aber auch nichts unterzuschieben ist, das ist ja alles richtig sauber.
Aber
ja.
Ist Oliver Bierhoff der Martin Schulz vom DFB?
Ja, kann man so sagen.
Muss man so sagen, oder?
Wobei man muss fairerweise dazu sagen, ist es, glaube ich, der erste Schal, den er umgehabt hat. Ne? Also jetzt,
aber damit fängt es doch an, während den Anfängen. Ja, das ist wie Cannabis. Der Bayern-Schal ist das Cannabis der Fantasy. Das ist die Einstiegsdroge. Damit geht es los.
Übrigens, ich bin ja ein Freund der feinen Ironie und ich muss an dieser Stelle tatsächlich, ich meine es ernsthaft.
Geht es jetzt wieder um deine Turnschuhe?
Steht das auf deinem Tinder-Profil, feine Ironie und Daunenjacken?
Ich muss mal an dieser Stelle tatsächlich mal die Fans vom FC Bayern loben, die ja, man muss das sagen, wir reden über Fans, die nur 3 Lieder haben. Und die, wie wir ja auch gelernt haben, tatsächlich von der Mannschaft animiert werden müssen, um beim Spiel gegen Liverpool für eine Top-Stimmung zu sorgen, dass sie nach dem 6:0 Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia gesungen haben, finde ich wirklich, wirklich sehr lustig.
Ja, finde ich auch gut.
Kompliment, großes Lob, Top-Geschichte.
Wenn es doch immer so wäre, ne? Oder?
Ja.
Weil das ist tatsächlich, finde ich auch sehr...
Habe ich sehr gelacht.
Fand ich auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Ja.
Herr Grindel. Herr Grindel. Oh Mann.
Aber sagt mir mal, ich hab mir so ganz kurz 2 Minuten bei Sky Wonti reingeguckt.
Die Spiele sind so mächtig. Und die Träne, das sind jetzt immer die Dummen.
War Basler da?
Nee, aber der Felix Magath, der sagt doch, wenn er immer die Spiele...
Mir tut übrigens Raphael Buschmann vom Spiegel mittlerweile leid. Der wird immer bei Wonti eingeladen, wenn entweder Ex-Hannoveraner Trainer dort sind oder zukünftige Trainer von Hannover 96.
Wer ist denn der zukünftige?
Naja, er war ja da, als Doll ihm erklärt hat, dass er Trainer ist. Und jetzt ist er wieder eingeladen gewesen und musste mit Taifun Korkut und Mirko Slomka dort sitzen. Also, das ist die volle Breitseite Hannover 96. Mehr geht eigentlich nicht.
Ja, man muss aber mal dazu sagen, so langsam ist es ja so weit, dass du jeden Trainer einladen kannst und er ist Ex-Trainer von Hannover 96.
Das ist allerdings richtig. Ist im Grunde genommen der komplette Partykeller von Maschmeyer da versammelt. Slomka und dann...
Aber es ist, also was ich noch aus der Wonti-Sendung übrigens mit...
Wonti, ey, ich werde niemals in der Lage sein... Wonti zu sagen.
Ja, aber so ist es. Also Sky Wonti, Lothar Matthäus hat es geschafft und Vontorra hat sogar gesagt, er hat es geschafft vom Weltmeister... Zum Kultexperten. Er sagte zu ihm, wenn man als Spieler, es passiert jetzt so, wenn Vontorra beginnt und Lothar Matthäus ist Gast, wird eine Minute lang Lothar, Lothar, Lothar skandiert und geklatscht. Und Vontorra kanzelt ihn dann so ab, als er so lächelte und sagte, ja, wenn man früher als Spieler Weltklasse wird, ist man als Experte, wenn man älter ist, irgendwann Kult.
Und da merkt man mal wieder, dass alte Leute sollten nicht mit dem Wort Kult um sich werfen.
Nein, Kult ist, niemand sollte mit dem Wort Kult um sich werfen.
Das ist wie wenn bei einem Restaurant, Gourmet-Restaurant draußen dran steht.
Das ist ganz schlecht. Oder wenn auf Lidl-Produkten die Vorsilbe edel ist, so Edelfisch, Edelsalami für 28 Cent. So, das ist ganz, und Edelpilz, Karls, nicht Karlsquell, sondern...
Oder wenn bei RTL Ebel da steht.
Ebel ist auch ganz schwierig. Das ist richtig. Das muss man auch sagen. Ja, das ist absolut richtig. Ja. Ja.
Wir müssen heute auf jeden Fall, wir werden quasi genötigt. Also, ja. Nein, wir werden angefleht. Oh. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja. In den sozialen Medien. Bitte folgt uns an dieser Stelle auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf Gruschel, auf MySpace, auf StudiVZ und so weiter und so fort.
Knuddels. Ja.
Angefleht, über Eintracht Frankfurt zu reden. Das werden wir auf jeden Fall heute tun.
Was ist denn mit denen? Wo ist denn? Da gibt es da irgendwas?
Ja, weiß ich auch nicht.
Ich meine, ich hab
die graue Maus der Liga.
Ich hab die Entwicklung der Eintracht seit Freitag, habe ich die Entwicklung der Eintracht verfolgt. Jetzt brauchen die schon einen Innenverteidiger aus Augsburg, um an Tor zu schießen.
So sieht's nämlich aus. So. Meine Meinung.
Da geht nicht mehr viel. Also wenn der Hinteregger schon Mittelstürmer spielen muss, die haben ja offensiv auch dieses Jahr nicht
das
gut eingekauft.
Das ist ja gar nichts.
Nix.
Nee, gar nichts.
Muss man sagen.
Und haben wir genug geredet über Eintracht Frankfurt.
Ja. So. Aber wir machen das gleich nochmal. Aber was denn?
Nö,
ich bin gerade so in Fahrt. Ich habe so Lust, nochmal irgendwie den deutschen Fußball anzuzählen, weil ich so genervt davon bin.
Pass auf, dann bereite ich dir jetzt die Bühne dafür. Die Bayern in der Champions League raus. Der deutsche Fußball schafft in 6 Spielen gegen die Mannschaften aus der Premier League nur 3 Tore, davon kein eigenes aus dem Spiel heraus. Das Torverhältnis von 3:17. Zeitgleich fliegt die Nationalmannschaft aus der Nations League und Jogi Löw erklärt fast seine Demission. An welchem Punkt sind wir angekommen? Wir hören jetzt den DFB-Experten und Reinhard Grindel Intimus, Mike Nöcker.
Herr Grindel.
Ich stelle folgende These auf.
Ja.
2013 sollte in das Jahr eingehen, in dem der Vereinsfußball es verpasst hat, sich weiterzuentwickeln.
Ja.
2014 sollte in das Jahr historisch eingehen, in dem die Nationalmannschaft es historisch verpasst hat, sich weiterzuentwickeln. Und 2019 ist das Jahr, in dem wir quasi den Scherbenhaufen des deutschen Fußballs sehen, die Quittung bekommen haben dafür, dass wir international nicht im Ansatz mehr Eintracht Frankfurt ausgeklammert in dieser Saison, aber wir reden von der Champions League, nicht im Ansatz mehr konkurrenzfähig sind.
Da ich ja abends, wenn ich nicht schlafen kann, immer die alten Folgen mir nochmal anhöre, weiß ich, dass wir vor ungefähr einem Jahr die gleiche These hatten, da haben wir darüber gesprochen, dass man im Erfolg immer die größten Fehler macht. Und dass letztendlich die Jahre 2013, 2014, so wie du es gerade sagst, Mike, das Champions League-Finale mit rein deutscher Beteiligung, Bayern, also Paul Breitner und Lars Ricken als Ritter, das darf man nicht vergessen. Das ist die Downside.
Immer wieder.
Aber auch Bayern gegen Dortmund und dann der Weltmeistertitel. Und es ist da versäumt worden, es ist ähnlich wie 90, als Beckenbauer sich hingestellt hat und gesagt hat, wenn jetzt die Spieler aus dem Osten dazukommen, sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar. Eine ähnliche Stimmung herrschte ja. Die Jugendmannschaften waren voll mit Talent, man wusste gar nicht wohin. Wie gesagt, vor 2018 wollte die Bild-Zeitung noch 3 Mannschaften zum Turnier anmelden. Ja? Und jetzt ein Jahr später stehen wir hier und wissen nicht mehr wohin. Also es ist ja so, dass sich ein Zyklus, es hat sich ja der Zyklus der Nationalmannschaft und der Zyklus der Bayern, die natürlich vom Spielermaterial sehr deckungsgleich sind, hat sich ja jetzt 2018, 2019, das ist vorbei. Der Zyklus ist zu Ende. Das ist auch normal. Nur ich verstehe nicht, wie ein Sportverband, ein Fußballverband mit 6 Millionen aktiven Mitgliedern und einem tollen Präsidenten, wie der nicht in den Jahren dazwischen sozusagen die nächste Welle aufbauen kann und wie die Bayern es mit all ihrem Know-how nicht schaffen, dazwischen eine Mannschaft hinter der Mannschaft aufzubauen. Also das sind ja genau diese Dinge. Warum? Es muss doch jeder wissen, dass auch Mats Hummels und Müller und Boateng, dass die irgendwann älter sein werden als 30 und dass auch Lahm, Schweinsteiger und Podolski nicht ewig spielen. Das ist ja alles auch, das wusste man 2014 schon, dass in 5 Jahren die Spieler älter sind. Ich verstehe nicht, wieso dann dort nicht anders gearbeitet wurde.
Es macht halt einfach satt und selbstgefällig und man glaubt dann doch, man könnte sich damit noch etwas länger über die Runden bringen, als es dann tatsächlich in der Praxis funktioniert. Also
naja, und man muss ja auch dann mal tatsächlich sagen, taktisch hat sich ja nichts weiterentwickelt. Ne? Also du hast dieses, ich glaube immer noch, dass dieses Pokalfinale, das 5:2 von Borussia Dortmund, gegen die Bayern, aber schon auch die Spiele davor. Sie haben in der Phase, glaube ich, 5-mal gegen Bayern München gewonnen. Mhm. Natürlich an dem Selbstverständnis von Bayern München sehr gesägt hat. Ja. Also das im Grunde genommen ja mit der Erfindung des Gegenpressings, nennen wir es mal so, Jürgen Klopp eigentlich derjenige gewesen ist, der eine Zeitenwende im deutschen Fußball eingeleitet ist. Ich würde fast sogar so weit gehen, ohne Jürgen Klopp wären wir 2014 nicht Weltmeister geworden. Und zwar natürlich, ja. Und zwar natürlich, weil eine Weiterentwicklung oder eine Erfindung oder eine Neuerung natürlich immer auch Kreativität auf der anderen Seite bei der Konkurrenz auslöst. Das ist ja das, was bei Bayern München dann letztlich passiert ist.
Das ist ja das, was dem Rest der Liga ja auch fehlt, als Sparringspartner.
Genau. Genau, und dann ist halt eben dieser Mix aus Ballbesitz, Fußball mit Offensive hat dann stattgefunden, mit diesen wahnsinnig schnellen Außen mit Robben und Ribéry,
ja.
Wo sich die Bayern wieder weiterentwickelt haben. Nur das Problem ist aber, seit 2013 entwickelt sich gefühlt nichts mehr weiter. Die Bayern spielen so weiter, als sei immer noch 2013 und hoffen eigentlich irgendwo darauf, siehe diese Saison, dass Robben und Ribéry
ganz viel Gerolsteiner trinken, weil das ist ja der Jungbrunnen. Ja, auch bei
uns. Und wie wir gelernt haben, einen vernünftigen Abschied bekommen sollen. Und das Irre ist ja, dass es sogar reicht für die
Bundesliga. Ja, weil der Rest der Liga natürlich zu sehr mit der Selbstfindung beschäftigt ist. Also das fängt an mit Dortmund, wobei man dann nochmal fairerweise sagen muss, Dortmund hat in der ersten Tuchel-Saison 78 Punkte geholt.
Ich hab's dir letzte Woche gesagt, lass doch mal diese Meistersaison von Tuchel endlich gehen. Mike, Jede Woche erzählt der Typ von dieser Meistersaison unter Tuchel, die keine war.
Wie Opa vom Krieg.
Ich bin wie Gabor Steingart in seinem Podcast, der noch jede Woche davon erzählt, dass Friedrich Merz eigentlich
CDU-Partei ist.
Du hast
PTTS, posttraumatisches Tuchel-Syndrom hast du.
So sieht's
nämlich aus. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Aber
deswegen habe ich euch beide auch mit Weißbrot beworfen im Stadion. Aber ich war ja noch gar nicht ganz fertig.
Ja, das ist ja
meistens. Aber das ist dir entgangen, Lukas.
Ich habe hier auch einen Auftrag ein bisschen dafür zu sorgen, dass es dir gut
weiter,
geht.
Ne? Ja. Er macht weiter.
Ja. Ja. So, jetzt.
Jetzt kannst du auch weitermachen. Bitte. Jetzt bin ich durch. Ich hab alles vergessen.
Ja, gut.
Nein, faktisch ist es halt einfach so, dass der Rest der Liga zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist.
Ja.
Leverkusen, Schalke, Gladbach klammer ich jetzt mal aus, aber auch Wolfsburg, also alle, die irgendwie das Potenzial hätten, die Bayern anzugreifen, sind selber so sehr mit sich selber beschäftigt, dass sie nicht in der Lage sind, mal dauerhaft ein adäquater Sparringspartner für die Bayern zu sein. Und auch das Thema hatten wir sicherlich schon ein paar Mal. Das kommt natürlich dann letzten Endes auch, es geht auch zu Lasten der Bayern im internationalen Wettbewerb, weil dann halt eben die Schärfe, die Präzision fehlt, die englischen Clubs haben, die sich halt in der Premier League jede Woche mit irgendwelchen Topclubs messen müssen.
Das Irre ist, ganz kurz nur mal als Einwand, weil du gerade zu Recht sagst, dass die ganzen Vereine mit sich selber beschäftigt sind. Das Irre ist ja, siehst du ja eigentlich an Wolfsburg, dass die, nachdem sie zweimal Relegation spielen mussten, jetzt in der Verlosung um die internationalen Plätze dabei sind, plötzlich wieder erfolgreich sind, aber eben dann doch wieder mit sich selber beschäftigt sind, weil es halt irgendwelche Eitelkeiten oder irgendwelche persönlichen Animositäten zwischen sportlicher Leitung und Trainer gibt und da auch wieder Unruhe reinkommt. Also es ist schon absolut richtiger Punkt.
Aber man muss vor allen Dingen auch sehen, also die Woche hat es ja besonders gezeigt. Also der große Gewinner der letzten Jahre ist Jürgen Klopp. Also wenn man einfach sieht, am Mittwoch sind die Bayern chancenlos gegen seinen jetzigen Klub. Und dann kommt sein erster Club in der Bundesliga nach München und kriegt 6 Tore. Und du merkst einfach, da klaffen zwischen einem Mittelklasse-Club in der Bundesliga und zwischen einem Top-Club in England mittlerweile 3 geführte Ligen. So.
Ja.
Und das ist halt diese Entwicklung. Also es hat wirklich das war unter dem Brennglas diese Woche einfach dieser Weg von Klopp, Mainz 05 bis Liverpool. Und irgendwo ist ja auf diesem Weg auch die Bundesliga auf der Strecke geblieben. Und wenn man dann noch sieht, wie viele Ex-Bundesligaspieler, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, zum Beispiel ein Firmino, ein Matip, die dann in Liverpool im Kader stehen oder bei allen anderen Top-Clubs in der Premier League, wo man einfach sagt, die Liga ist halt auch ausgeblutet in diesen Jahren. Aber nochmal, wenn wir 2013, 14 als als sozusagen den absoluten Höhepunkt des deutschen Fußballs in der jüngeren Geschichte nehmen. Und Christoph Knehr hat das in der Süddeutschen Zeitung ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, am Ende ist dieser eine Champions-League-Titel dieser Bayern-Generation zu wenig. Genauso wie eine Weltmeisterschaft alleine und nicht auch noch Europameister geworden zu sein, viel zu wenig war in dieser Phase für den deutschen Fußball. Weil spätestens 2016 hättest du bei dem Teilnehmerfeld Europameister werden müssen. Also man hat auch selbst auf dem Höhepunkt nicht das Optimum rausgeholt, ja, und hat aber vergessen, für die Zeit danach zu sorgen. Was ja eben auch sieht, Joachim Löw ist immer noch Trainer, ja, und jetzt hat er sich mal, hat man mal die alten Zöpfe abgeschnitten, aber du hast doch wirklich in, das ist, was Mike sagt. Gefühlt ist immer noch 2013, 14 und man versucht es irgendwie, um jedes Jahr zu verlängern. Genauso wie Bayern München letztendlich, und das ist das Entscheidende, seit die letzten 10 Jahre ein Flügelverein war, der also die, immer diese Ribéry und Robben als Flügelverein. Und irgendwann haben sie gemerkt, die werden älter, aber wir haben ja auf den Flügel noch gar nicht richtig vorgesorgt. Dann haben sie Coman probiert zu integrieren, jetzt haben sie Gnabry, jetzt wird es langsam wieder. Aber wie kann man denn immer nur sagen, ja, wir sind ja der Verein der Flügelstürmer, so machen wir einfach weiter. Das ist doch total nach hinten gedacht.
Was ist eigentlich mit Coman der Barbar? Ne? Darf ich auch mitmachen?
Ne? Aber ist das Literaturniermannschaft oder ist das... ist das Film, nicht eher popkulturelle Filmwissen?
Ja, ja, ja.
Also da musst du mit Mike. Mike ist der Filmexperte. Da müsst ihr
euch. Das war auch nicht gut genug.
Ja. Nein, aber es ist doch wirklich, also sozusagen der Gleichschritt der Nationalmannschaft und der Bayern. Nicht nur vom Spielermaterial her, weil es da natürlich viele, also naturgemäß viele Überschneidungen gibt, aber auch diese fast schon Arroganz in den Erfolgsjahren, dann zu sagen, das geht immer so weiter.
So. Ja. Und ganz ehrlich, das muss man auch tatsächlich allen ankreiden, die in Deutschland in Führungspositionen
auch der
im Fußball
sind.
Auch der Kramp-Karrenbauer. Aber es ist tatsächlich, es ist so wie Kohl damals, ne? Weiter so Deutschland. Du kannst das besser.
Das sieht ziemlich aus.
Weiter so Deutschland. So, das ist irgendwie mit dem Daumen hoch. Blühende Landschaften.
Ja, aber genau. Weißt du, es ist ja, wir haben ja jetzt auch gerade wieder gesehen, wie die Öffentlichkeit reagiert auf die Entscheidung von Löw. Da muss man dann natürlich auch fairerweise schon auch ein bisschen mit einpreisen, dass die allgemeine, also im Erfolgsfalle dann so verdiente Spieler dann schon in die zweite Reihe rücken zu lassen, das zieht natürlich dann auch immer ein gewaltiges Echo nach sich. Also das, was wir jetzt, wie war das, ne? Im Nachhinein hat es jeder vorher gewusst. Wenn man dann natürlich sagt, ja, da muss man auch rechtzeitig mal das Material, das Spielermaterial austauschen und dann rücken andere verdiente Spieler in die zweite Reihe. Wenn du das dann schon 2013, 2014 machst, dann hauen sie es dir natürlich auch komplett um die Ohren. Das heißt, dieser von uns jetzt geforderte Wandel und Umbruch, den machst du dann ja auch als Fan, als Anhänger und als Begleiter natürlich auch nur bedingt mit, weil du dann immer den Kopf schüttelst und sagst, wie kann man denn so gute Leute jetzt an dieser Stelle, wie kann man die denn auswechseln gegen andere? Never change a winning team. Also,
naja, das, also nee, da möchte ich aber kurz insofern widersprechen.
Das
oder zumindest
ich nicht.
Na, entschuldige, dann nicht. Okay, Lukas.
Aber pass auf, ganz kurz.
Nee, lass doch Mike mal eben kurz
ich
noch seinen
Widerspruch. Ich dachte, Mike hat jetzt einen Rückzieher gemacht. Ich kann
Nein,
euch doch nicht
Mike
sehen.
Ich
bin doch am anderen, ich bin doch in einer ganz anderen Stadt. Ich kann doch keine Ironie hören. Das wisst ihr doch. Das ist doch meine schwache Seite.
Es ist ja der Irrglaube, dass Veränderung immer was mit einem Cut zu tun haben muss. Es ist natürlich
du weißt, dass ich Entscheidung lebe.
Es ist natürlich mitnichten so, dass 2013 die halbe Mannschaft hätte rausgeworfen werden müssen. Aber wenn du jetzt beispielsweise siehst, dass du gefühlt mit der Mainz 05-Taktik gegen Liverpool spielst, war das böse?
Nein, ja. das stimmt.
Ja. Was ist so, los also du stellst dich hinten rein und machst dann, erkämpfst ein 0-0. Und glaubst tatsächlich, ich bin sehr froh, dass ich gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass Bayern weiterkommt, im Gegensatz zu euch. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, das ist sehr nett. Danke. Erwartest dann, dass du tatsächlich mit Liverpool auf Augenhöhe bist und die schlagen kannst, wenn du nur einen Stürmer hast? Der wie üblich in großen Spielen nicht trifft. Ich glaube, das letzte große K.O.-Spiel hat er gegen Real Madrid gemacht.
Mhm.
Das 4-1. Das war, glaube ich, das letzte. Ich kann mich an kein größeres erinnern. Auch kein entscheidendes. Auch kein K.O.-Spiel, wo er die prägende Figur gewesen ist.
Er ist der Gruppenphasentorschützenkönig. Das sagt doch alles.
Das ist übrigens etwas, was man Robben immer vorgeworfen hat, ne? Und dann kam aber das Champions League-Finale und dann hat er es irgendwie mal ganz kurz tatsächlich.
Er hat es auch vorher schon gezeigt. Er hat es auch schon mal gezeigt, ich glaube, das Achtel- oder Viertelfinale gegen Manchester United, wo die Bayern, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in der Saison war, wo sie gegen Dortmund im Finale standen oder eine Saison davor.
Das war doch die, wo Olic auch in Lyon getroffen hat, oder? Wann ist das?
Ja, irgendwie. Und dann hat Robben den Ball quasi mit so einem, fast mit dem Außenriss genommen und mit so einem flachen Ball den noch reingehauen, kurz vor Schluss. Also das ist ja eh Unsinn. Aber
wir sind, gut, wir
schweifen gerade ab.
Genau,
mir fehlt das Offensive, also mir fehlt der Offensivgedanke bei Bayern München. Mir fehlt auch die Frage, wie haben wir eigentlich Toni Kroos kompensiert beim FC Bayern? Also ja. So Spieler wie Modric, wie Rakitic, wie Kroos gibt es in dieser Mannschaft nicht. Und das ist der Punkt, wo sich der FC Bayern nicht weiterentwickelt hat. Sie haben im Grunde genommen Copy-Paste gemacht, indem sie zum Beispiel Coman gekauft haben, um ihn quasi zur Robberie zu machen.
Ja.
So, und ansonsten ist es dann weiter so.
Ich meinte aber auch gar nicht, dass wir nach dem Weltmeistertitel 2014 die Mannschaft hätten austauschen müssen. Es geht doch aber um das. 2014 ist nur entstanden, weil Meyer Vorfelder irgendwann in den frühen Nullerjahren einen Umbruch eingeleitet, wo man gesagt hat, wir können hier nicht mehr weiter rumpeln, ja. Erich Ribbeck, Stielicke, diese ganze Ära hat ja einen Reflex hervorgerufen, nämlich, dass man die Nachwuchsarbeit verändert hat. Und die ersten Früchte waren der Europameisterschaftstitel der U21 in Schweden damals, 4-1 gegen England mit 2 Toren von Sandro Wagner, schöne Grüße nach China. Aber diese Mannschaft war ja der Backbone der Mannschaft, die dann 2010 in Südafrika begeistert hat und 2014 den Weltmeistertitel geholt hat. Dann kann man sich aber nicht darauf verlassen, dass das all die Jahre so weitergeht. Also, dass die nächste U21, die nächste U19, die nächste U17, also wir sind ja in dieser Zeit U17, U19 und U21 Europameister, glaube ich, gewonnen. Also in der Zeit hat Deutschland alle Jugendtitel gehalten, so wie die Engländer jetzt. Das ist ja sozusagen, da passiert ja was ganz Ähnliches. Nur musst du dann ja davon ausgehen, was passiert zwischen 2009 und 2019? Wieso hast du es nicht forciert, dass du auch andere Spielertypen mal entwickelt hast? Also warum fehlen Deutschland heute die Außenverteidiger? Wieso fehlen Deutschland Mittelstürmer? Ja? Also wieso hat man nach der WM, wieso war der Reflex damals zu sagen, boah, das läuft aber gut, dass wir jetzt hier im Mittelfeld Kurzpass spielen können und ein Toni Kroos ist toll und ein Schweinscheier ist toll. Wir stellen jetzt nur noch Mittelfeldspieler her, ja? So, das ist ja das, was Scholl übrigens auch immer kritisiert, dass er sagt, wo sind denn die Spieler, die außen spielen können, die mal ins Dribbling gehen können, wo ist der klassische Neuner, wo sind diese Spielertypen? Das heißt, man hat ja einfach Fehler in der Zulieferung gemacht. Und das ist beim Bayern auch so. Warum ist seit Alaba, den sie aus Wien dazu geholt haben, niemand mehr aus der Bayern-Akademie richtig nach oben gekommen und ist dann Star? Ich meine, die Bayern sind der potenteste Club in Deutschland. Wieso muss ihn Hertha BSC vormachen? Ja, wir haben es ja gesehen, Toranariga, Mittelstädt gegen Dortmund und so. Arne Meyer, da kommt ja extrem viel nach. Ja, wieso können die Bayern das nicht? Und das ist deckungsgleich mit dem beim DFB. Natürlich sind wir nochmal, zwei 17 nochmal U21 Europameister geworden, aber mit einer viel spielschwächeren Mannschaft als 2-9. Das heißt, da haben sich ja auch nicht alle aufgedrängt für die Nationalmannschaft. Deswegen in der Talentförderung, in der Weitsicht wurden Fehler gemacht. Und das ist das, was ich ankreide. Nicht, dass man nach 2014 mal, ihr seid Weltmeister, geht mal jetzt alle, es kommen jetzt nur noch 18-, 19-Jährige nach. Das ist ja auch Quatsch.
Ja. Und nochmal, es ist, weil wir jetzt schon wieder so lange über Bayern reden, es ist ja an sich, es ist keine isolierte Kritik am FC Bayern, sondern es ist ja, ich glaube, das haben wir jetzt ausreichend getan, natürlich auch mit der Würdigung der Erfolge, es ist natürlich nicht so, dass man ihnen diese grandiose Phase seit 2013 vorwerfen kann. Wir haben, glaube ich, gesagt, dass wir eher dem Fußball in Deutschland an sich auch der Konkurrenz vorwerfen, dass sie nicht mehr getan haben. Aber insgesamt ist es natürlich dann, wenn man mal wieder irgendwie an die großen Töpfe, das, was Silber oder Gold glänzt, schaut, dann ist es natürlich auch von Bayern München tatsächlich zu wenig gewesen. Alaba ist der Einzige, der jetzt in der Startaufstellung beim Spiel gegen Mainz gestanden hat. Es kommt gar nichts Müller aus noch. Der... Müller noch.
Ja.
Hast dann du war schon es vergessen? Im Spiel davor. Nee,
hast du schon
dann,
vergessen?
Hast du schon, nee, ach, so, Entschuldigung, so schnell nein, nein, nein. Das, ne? Sorry. Es war so, im Spiel gegen Liverpool war Alaba der Einzige, der sozusagen aus den eigenen Reihen kommt. Während ja im Champions League-Finale, glaube ich, noch 4 oder 5 tatsächlich aus dem selbst geförderten Nachwuchs vom FC Bayern kommt. Und vielleicht eine Sache noch. Ich glaube, dass 2019 auch das Jahr ist, in dem klar ist, dass 50+1 fallen wird. Weil ich glaube, dass der Abstand mittlerweile so groß ist, dass du das nicht mehr aufholen kannst. Also egal, was die Bayern jetzt noch in dieser Transferperiode machen werden und ob sie auch noch 300 Millionen ausgeben oder was auch immer. Interessanterweise, alles, was gerade so durchkommt, sind übrigens alles sehr defensive Spieler. Wahrscheinlich um auch Herrn Lewandowski, der ja immer das 1-0 macht, also gegen Mannschaften wie Mainz zum Beispiel.
Ich fordere ja seit langer Zeit schon, dass Hertha BSC sich endlich mal bewusst wird an seinem Standort mitten im Westen Berlins und sich in FC Charlottengrad umbenennt und einen russischen Investor reinholt und um 5 Jahren die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist an dieser Stelle meine Forderung.
Okay.
Ich hab gerade single-handedly 50+1 gekippt aus Berlin mit dem Blick
mit von mir Grüßen.
Auf den Reichstag hier. Mit der Großmannssucht, die uns Berliner oft befällt. Aber ich wollte euch jetzt folgende Möglichkeit geben. Ein bisschen wie bei Netflix, wenn ihr es gesehen habt, bei Bandersnatch. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, wie der Film weitergeht. Nehmen wir jetzt die Überleitung und gehen zu Eintracht Frankfurt und sagen, hier kann man mal sehen, wie gut man es auch machen kann mit Weitsicht. Ja, oder so gehen wir nach Hannover und sagen, ja, dass Thomas Doll Trainer in Hannover ist, zeigt ja nur, wie rückwärtsgewandt der deutsche Fußball ist. Ihr könnt euch jetzt eins aussuchen.
Ist natürlich nicht einfach, ne? Ja. Und was hat eigentlich Felix Magath dazu? Felix Magath hat ja eine ganz große Tournee hinter sich gehabt. Erst im Sportstudio, dann war der morgen schon im Doppelpass. Also der will es jetzt auch wirklich wissen. Also Felix Magath ist ja dermaßen verbitterter alter weißer Mann. Normalerweise muss Sophi Passmann den noch umgehend, noch unterhalb dieser Woche, muss sie ihn noch treffen. Es war ja wirklich nur noch ein einziges, ja, früher war alles anders und es ist schlimmer geworden und der saß da so ein bisschen zauselig und hat sich dann aufgeregt und dann fing er plötzlich an mit Schalke und dann hat ja der, wie immer, sehr gute Jochen Breyer dann auch mal gesagt, Herr Magath, wir sind aber schon noch in der Vergangenheit. Das will ich noch sagen.
Mir wird übrigens gerade ein Zettel reingereicht an dieser Stelle.
Ach, du willst noch jetzt, was sagen. Und du machst jetzt den Schabowski oder was? Du hast jetzt so einen Zettel, nestelst daran rum und sagst, meiner Kenntnis nach ist das unverzüglich.
Ja, sofort. Meiner Kenntnis nach müssen wir Werbung machen. Und zwar.
Wir dürfen, weil wir an die Produkte glauben.
Und Überraschungswerbeblock.
Meiner Kenntnis nach ist das sofort.
Ja. Geil.
Und zwar machen wir Werbung für seins.com. S-E-I-N-Z geschrieben.
Ja.
Wird eigentlich Carlos Sainz so geschrieben? Weiß ich gar nicht mehr.
Konzentrier dich, Mike. Konzentrier dich. Werbung. 30 Sekunden. Jetzt. Was geht ab?
Es ist der neue Männerpflege-Online-Shop und heißt seins.com. Dort gibt es alles, was man für Pflege, Rasur und Styling braucht. Und das Ganze eben im Internet. Eine Dachmarke, eine neue Online-Drogerie für Männerpflege. Und zwar ist das ein Produkt von dem Drogeriemarkt DM. Mit seins.com wird dort die erste ganzheitliche Online-Plattform für Männerpflege in Deutschland
gestartet. Die haben hier beim DM ein eigenes Regal seit letzter Woche. Ich habe schon mich ordentlich bedient. Ne? Das ist nämlich der eigentliche Jungbrunnen. Ja, sensationell natürlich. Shampoo, Conditioner, alles, was der metrosexuelle Mann von heute braucht.
Wahnsinn.
Es ist wirklich schön.
Toll. Auf jeden Fall, es gibt zum Beispiel auch die Straßenkicker-Produkte von Lukas Podolski.
Ja.
Also alles drin, Eigenmarken, alles rund um den Mann. Seins.com, geht einfach mal /MML. Also wenn ihr uns was Gutes tun wollt und euch vor allen Dingen was Gutes tun wollt, geht auf seins.com/MML, schaut euch da mal um. Also wie gesagt, alles, was man rund um Pflege, Rasur und Styling braucht.
Terms and Conditioner apply.
So.
Seins, das 0:6 für die Körperpflege.
Nein, das 6:0 für die Körperpflege.
6:0
für die Körperpflege. Mickey liest das Briefing wieder auf den Kopf. Ey, ich hab doch echt nur mit Amateuren zu tun. Ja. Wahnsinn. Aber ich wollte wollt nur eine Sache sagen zu Felix Magath. Ja? Das ist auch der einzige Mensch, der sich morgens selbst Tee beutelt, um wach zu werden. Schön. So, reden wir nicht über Thomas Doll, der es geschafft hat, innerhalb von, ich weiß nicht, wie kann man es eigentlich schaffen, innerhalb von 2 Monaten sich selbst derart ins Abseits zu stellen und selbst allen wohlwollenden Experten, die noch gesagt haben, naja, 11 Jahre keine Bundesliga, aber vielleicht ist er genau der richtige Typ und dann reißt der alles ein, aber wie die Dampfwalze und jede Woche wird schlimmer. Also der ja. man könnte ja mal denken, sag mal, Thomas, Dolly, komm, wie der Kalmund mit ihm sprechen würde. Jetzt halt doch mal. Hier, mach du mal bitte. Was sagt der Kalmund da zu dem Dolly? Ich kann das ja nicht, aber der muss ihm doch mal hinnehmen und sagen, Ruhe, jetzt ist doch mal, halt doch mal eine Woche die Füße still. Seit der Trainer ist, reden wir jede Woche über Thomas Doll. Also ich finde das toll für die Sendung, aber es ist natürlich nicht gut für den Verein und es sagt ganz viel aus über die Bundesliga, dass so jemand mit einem solchen Weltbild in alle Richtungen und ein paar Pokalen, die er in Ungarn gewonnen hat, Bundesliga-Trainer sein darf.
Also ich bin auch sehr verwundert, dass ein Mann, der jahrelang in einem Land gelebt hat, in dem Viktor Orban an der Macht ist, dass der plötzlich irgendwie so selbstgefällig, erratisch und mit ganz wenig Fingerspitzengefühl agiert. Das überrascht mich wirklich zutiefst.
Ja, aber Orban macht ja auch in Leipzig hinten alles dicht.
Das ist absolut richtig.
Ich muss euch sagen, irgendwie, also ihr habt mich jetzt hier gerade so voll gelabert, ich habe tatsächlich schon gar nicht mehr zugehört.
Das ist aber so,
so gockelig. So gockelig,
aber auch so, dass ja, ich muss mir ja jetzt hier auch nicht 5 Minuten voll sabbeln lassen.
Okay, also komm, lass uns aber den Ball von Lukas annehmen und aufnehmen. Lass uns nicht über die reden, die es komplett falsch machen, lass es uns über die reden, die es komplett richtig machen. Ja. Über Eintracht Frankfurt.
Ja, fantastisch. Ich muss sagen, und das ist ja nicht erst seit gestern so, Eintracht Frankfurt ist einfach ein Club, der wahnsinnig Spaß macht. Das macht unglaublich Freude. Sie spielen sehr diszipliniert und spielen aber tollen Offensivfußball, haben eine fantastische Truppe. Und vor allen Dingen muss ich sagen, dass mir das, was ich dann auch international so von denen erlebe, also noch vor kurzem Lazio Rom weggehauen, jetzt gewinnen die mal eben, ey, bitte darf man das nochmal kurz sagen, sie gewinnen halt einfach mal im San Siro gegen Inter Mailand. Da darf man ruhig auch mal ausflippen.
Da sieht man übrigens, wie gefährlich ein 0:0 im Hinspiel ist, ne? Aber
ja,
das
allerdings, ja.
Nur als Warnung für die Bayern. Oh, ups, sorry.
Ups. Seins, das 0:0 der Männerpflege. Ah, nee.
Richtig, nein, das ist fantastisch und diese Freude, die natürlich auch speziell die Eintracht-Fans haben über die Entwicklung der eigenen Mannschaft, das gibt einem dann ja auch aus der zweiten Reihe so als Beobachter auch mal wieder ein bisschen die Freude am Fußball zurück. Also das Erlebnis Fußball ist am ehesten fassbar über Vereine wie Frankfurt und so, die eine Entwicklung haben, die wirklich sensationell ist seit so 2-3 Jahren. Und das macht wahnsinnig Freude. Und man muss sich dann nicht speziell immer nur auf Dortmund oder Bayern fokussieren, um nochmal so ein bisschen Spaß am Fußball zu haben, sondern dann schiebt man einfach mal Richtung Frankfurt und merkt, dass da auch strategisch wahnsinnig viel richtig gemacht wurde mit einem wirklich überschaubaren Budget, aber großem fußballerischen Sachverstand und vor allen Dingen auch mit der Fähigkeit, ein paar Wahnsinnige wie Rebic zuvorderst, den Kader so zu moderieren, dass sie auch wirklich als Kollektiv funktionieren. Denn klar, es ist die eine Sache, dass du dort Fußballer zusammenstellst, die eine hohe fußballerische Qualität haben, aber das dann auch so hinzubekommen, dass die Charaktere, dass die menschliche Komponente passt, das ist ja eigentlich meistens die viel größere Aufgabe und das viel schwierigere am Fußball. Und das gelingt auch Adi Hütter da offenbar sehr, sehr gut.
Man sieht es ja auch so ein bisschen an so einer Figur wie Kostic, ne? Der ja hier in Hamburg quasi, ich will nicht sagen mit Schimpf und Schande weggeschickt worden ist, aber...
Das ist ja Morbus HSV, ne? Ja. Das ist ja immer so. Das eigentlich, also das siehst du auch am Beispiel Gregoritsch zum Beispiel, auch wenn er jetzt nicht die beste Saisonphase hat, aber ich meine, dass die Spieler, die vom HSV weggehen, in anderen Vereinen wieder hervorragend spielen oder zumindest gut, auch wie André Hahn in Augsburg, läuft ja für ihn dort auch wieder besser, meistens. Das ist ja nun wirklich eine individuelle Geschichte, die mit dem HSV, aber natürlich auch mit dem Gesamtbefinden eines Vereins zu
aber
tun
war
hat.
Es nicht, ja. Aber war es nicht der Hahn, der gegen Hannover 96 gockelig aufgetreten ist?
Aber wird es, also Spieler kommen vom HSV und ist beim anderen Verein besser, wird das eigentlich schon in der nach oben offenen Vincent Kompanie-Skala gewertet?
Ja, aber gut, den mussten sie ja loswerden, genauso wie Jerome Boateng damals. Also das sind ja alles auch so die Jungs, die so ein bisschen Talent haben, siehe jetzt auch bei Arp, die bleiben ja dann auch im Moment nicht in Hamburg, weswegen Mickys Traum vom FC Bayern des Nordens sich auch nicht mehr erfüllen wird, weil dazu ist einfach 15 Jahre alles in die Tonne getreten worden. Aber wir waren ja jetzt mal bei denen, die alles richtig machen, und nicht bei denen, die alles falsch machen. Und ich möchte einen Namen reinwerfen, weil wir die ganze Zeit über Rebic, Jovic und Aller reden. Okay. Wir reden ja die ganze Zeit über Aller.
Mhm.
Passiert nichts mehr. Der Pavlovsche Reflex.
Knaller!
Ah Gott!
Muss ich denn deinen Job machen,
Micky? Micky, du bist wie der Trianglist. der von den USA bis nach Deutschland fliegt und einen Ton spielen muss und es vergisst auf der Bühne. Du hattest eine Aufgabe, einmal brauchte ich dich. Also, wir reden die ganze Zeit über dieses Top-Trio, die ja wirklich alles kurz und klein schießen, auch in Europa zusammen mit Kostic. Aber im Schatten von denen, und wenn einer von denen nächste Saison geht, ist da plötzlich schon Gonzalo Paciencia, der die letzten Spiele in der Liga auch gegen Hoffenheim getroffen hat und dann vergangene Woche wieder extrem kopfballstark, physisch gut, wieder so ein Talent, wieder so ein Edelstein, den der Bobic irgendwo ausgegraben hat, ja, und du denkst, und sagt das auch noch im Interview, na gut, wenn wir den Jovic abgeben für 60, 70 Millionen nächstes Jahr, haben wir alles richtig gemacht, aber wir haben ja schon Paciencia, ja, das ist so, und das hat niemand mitbekommen, und das ist, finde ich, so die, das ist so die Eintracht Frankfurt, du hast ja da nie groß drüber geredet, selbst vorm Pokalfinale letztes Jahr dachte man auch, ja, der Rebic, der wackelt, und wer ist eigentlich der Jovic? Ja, also erinnert euch, vor dem Pokalfinale, bevor da dieser 70-Meter-Sprint war, wusste man es ja auch nicht. Ne? So, und plötzlich sind da all diese Spieler und es kommen welche nach und dann holt man noch einen Hinteregger aus Augsburg, weil man sieht in der Sekunde, okay, da ist plötzlich ein Spieler frei, den wir sonst nie bekommen würden, den holen wir direkt mal und gucken dann. Oder wir holen Rode aus Dortmund zurück. Das ist alles mit so viel Weitsicht und so klug einfach aufgebaut im Kader. Und ich muss auch sagen, weil mir ja immer gesagt wurde, ich hätte diese Privatfehde mit dem Reschke, ja. Aber es gibt auch einen großen Unterschied. Ich war ja bei Sky Wanty, sowohl wenn Reschke da war und auch wenn Bobic da war. Und Bobic ist jemand, der nimmt sich dann nach der Sendung noch eine halbe Stunde Zeit. Wir sind zusammen zum Airport gefahren und hat dann auch nicht in sein Handy geguckt oder mich weggegrummelt. Ja, der muss nicht mit mir reden, der kennt mich nicht, ja. So, ich bin halt irgendein Journalist, der mit ihm im Auto sitzt. Der hat mir aber 20, 25 Minuten erzählt, wo er jetzt hinfliegt und was er als nächstes macht und warum das in Frankfurt so gut funktioniert. Und es war so sympathisch. Und du hast aber in 20 Minuten komplett die Idee der nächsten Jahre vermittelt bekommen. Und das hat mich persönlich sehr, sehr beeindruckt. Also diese Begegnung mit Bobic war für mich in dem Fußballzirkus eine der besten, die ich in den letzten 10 Jahren hatte.
Schön, das freut mich. Also es hört sich gut an.
Es ist total unglaublich sympathisch und unglaublich dezidiert. Also ich habe das ja schon mal erzählt mit diesem 3-Stufen-Plan. Erstmal die Leute wie von Real Madrid, diesen Innenverteidiger, erstmal die Leute holen, als Leihgebühr ins Schaufenster stellen. Dann die wieder zurückgeben oder teuer verkaufen, dann die nächsten holen. Das hat ja alles geklappt. Und so viel, also überleg mal, 3-Stufen-Plan. Hannover 96 und so, die haben nicht mal 1-Stufen-Plan. So, also das ist halt der große Unterschied.
Ja gut, Martin Kind hat schon einen Einstufenplan, nur den will halt keiner mitgehen.
Ja, vor allen Dingen braucht er selbst für die Stufe, vor allen Dingen, wenn man mal in dem Bild bleibt, selbst für die Stufe mittlerweile so einen Treppenlifter.
So. Ich will ein Kind von dir.
Wollen wir noch mal ein paar Worte zum Thema Gianni Infantino verlieren? Weil das ja auch ein Thema ist, was jetzt in den letzten Tagen durch die Medien geistert. Ich war völlig überrascht, weil mit einigem Erstaunen habe ich zur Kenntnis genommen, dass Gianni Infantino ein sehr geldgeiler, absolut skrupelloser FIFA-Präsident ist, was natürlich extrem überraschend ist. Hätte man ja nie gedacht.
Nee.
Wahnsinn, nee. Oder?
Warst du vom Kopf gestoßen?
Ja, ich war richtig vom Kopf gestoßen.
Der Salt Bay des Weltfußballs.
Fußball-WM mit 48 Teams, Top-Sache. Also gerade auch nach den hervorragenden Erfahrungen mit der EM 2016 und mit der riesigen Qualität. Und da muss man wirklich sagen, also freue ich mich sehr, sehr drauf. Jochen Breyer hat es ja im Sportstudio auch schon zu Recht angemerkt und fragt sich, warum braucht man dann eigentlich noch Qualifikationsrunden? Sind ja eh alle dabei, so wie bei der Mini-Playback-Show. Ihr seid alle Gewinner. Ihr seid alle dabei. Und dann halt eben noch diese Club-WM, die natürlich einfach auch nur noch dafür sorgt, dass die Schere einfach noch weiter
aber geht. Aber Fun-Fact, Gianni Infantino war, als er kleiner war bei der Mini-Playback-Show und ist als Right Said Fred aufgetreten.
Oh. Ernsthaft, Lukas, ein glatter Witz?
Ja, entschuldige. Hey, Moment. Dieser Witz wurde ihm präsentiert von Sainz, dem neuen Conditioner bei DM.
Ja, gut. Ja,
oder?
So.
Ja. Zum Haare.
Sainz.com/MML, um es nochmal zu sagen.
Ja.
So.
Ja.
Aber es, ja, es ist doch eigentlich gibt es nur noch eine Entwicklung, wenn man mal so das in die Glaskugel schaut für 2030. Es wird eine Fusion geben zwischen Club-WM und WM. Und die Mannschaften werden gegeneinander spielen. Bayern München wird dann gegen Deutschland irgendwann antreten. Und die Spieler, wie bei so einem Abschiedsspiel, müssen in der Halbzeit die Seiten wechseln. Sodass man jeder mal auf jeder Seite spielt. Das ist ja das Einzige, was noch geht. Also, dass man irgendwann den Clubfußball mit den Nationalmannschaften noch zusammenbringt. Weil dann ist das die große WM. Die geht 3 Monate. Findet natürlich im Winter in Katar statt, weil sich das bewährt hat dann.
Ja. 2 Sachen dazu. Also, Club-WM aufzublasen, finde ich ehrlicherweise irgendwie nur konsequent. Weil bislang war ja Club-WM... Bislang war ja Club-WM immer im Dezember, lustiges Spiel und am Ende gewinnt Europa.
Ja.
Ja, war ja so.
Häufiger. Ja, häufiger.
Ja. Na, immer. Ja, gut. Immer. Also okay. Seit das eine Club-WM ist, hat immer derjenige, der die Champions League gewonnen hat, auch die Club-WM gewonnen.
Okay, entschuldige.
So. Und insofern kannst du natürlich, gibt es natürlich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt den Quatsch oder man versucht irgendwie mehr Konkurrenz mit reinzubringen. So, man lässt den Quatsch, ist halt dummerweise nicht das, was die FIFA denkt.
Das ist nicht der Slogan der FIFA. Wir lassen den Quatsch.
So, was mich allerdings wundert tatsächlich, ist, dass es offensichtlich zu sein scheint, dass die Spielergewerkschaft doch eine relativ schwache Rolle im Fußball spielt und auch offensichtlich nicht in der Lage ist, diese Rolle etwas stärker auszufüllen, ja. Weil diese ganzen Dinge, diese ganzen Gespinste, die in der FIFA und auch bei der UEFA tatsächlich vorherrschen, sind ja einfach so jetzt fängt es ja langsam an, wirklich komplette Körperverletzung gegenüber den Spielern tatsächlich zu sein.
Ja.
Wenn wir da vielleicht irgendwie in der Torwartposition noch so eine Geschichte haben und natürlich logischerweise Pizarro, der in der Lage ist, irgendwie bis 40 zu spielen, aber ansonsten...
ich werde 100 Jahre alt auf dem Feld!
Aber ansonsten gelten ja Hummels und Boateng mittlerweile als schon zum alten Eisen gehörend.
Krass, ne? Wenn Pizarro noch 2 Jahre weiterspielt, wird überprüft, ob er bei der Wehrmacht war.
Aber mal ehrlich, also denkt mal 10 Jahre weiter, was die Spieler irgendwie für Hüftprobleme, Knieprobleme
haben. Die Qualität des Fußballs wird nicht besser werden.
Vor allen Dingen, die
Langzeitfolgen vor allen Dingen der Profikarriere wird ja so eminent sein, wenn du schon mit 30, 32, 33, 34 raus bist, extrem. Hast du ja tatsächlich irgendwie dann noch, sagen wir mal, 50 Jahre, in denen du unter den körperlichen Belastungen deiner Profikarriere leiden musst, weil die fangen ja auch schon wahnsinnig früh an und sind ja schon mit 11, 12, 13 in Leistungszentren und trainieren 4-mal die Woche. Also will sagen, dieser gesamte Fußball ist mittlerweile tatsächlich so anstrengend geworden für den Körper und für die Langzeitfolgen des Körpers.
Wenn du Mainz-Fan bist, sogar auch für den Zuschauer. Ne?
Ja, aber dass ich mich echt frage, warum eigentlich die Spielergewerkschaften eine so untergeordnete Rolle spielen in der Vertretung.
Keine Lobby offensichtlich.
Vor allen Dingen, weil du dann als 35-jähriger Ex-Profi läufst du zum Geldautomaten wie Boris Becker.
Anders, ja, lustigerweise
hat ja immer das Argument,
auch die ganze Zeit schon im Kopf.
Aber das ist ja immer das Argument zu sagen, ja, die sollen doch mal die Klappe halten, spielen ein bisschen Fußball und kriegen dafür 15 Millionen. Es ist natürlich einfacher, auch mit 50 Millionen auf dem Konto sich eine neue Hüfte machen zu lassen, als mit nichts auf dem Konto. Ja. Ohne Frage, aber trotzdem sind natürlich irgendwie die körperlichen Gebrechen dann als Langzeitfolge irgendwie dann doch die gleichen.
Wobei ich mir dann schon immer die Frage stelle, wer von denen soll jetzt der Sprecher der Spielergewerkschaft sein? Ne? Da fallen mir jetzt wirklich spontan maximal so 3-4 Leute ein. Ansonsten, also ich meine, ich habe es ja schon häufiger gesagt, für mich sind, also wenn ich mir gerade so Spieler wie Sancho und Co. angucke, es sind halt, wie gesagt, für mich sind diese Spieler irgendwo eine Mischung aus Rennpferd und hochbezahlte Kindersoldaten. Und wer von denen soll denn da für seine eigenen Belange eintreten? Die können ja tatsächlich noch nicht mal selber einen Behördengang machen. Wer soll denn da wie sich artikulieren?
Deswegen wird auch tatsächlich nie ein Bus vor irgendein Tor geparkt, weil kein Spieler wüsste, wie er den fahren kann. So ist es nämlich. Aber der Witz muss der Witz nicht tatsächlich heißen, der läuft ja wie Boris Becker zum Geldautomaten? So wäre es richtig, ne? Wenn wir den jetzt auf Twitter machen.
So wär's korrekt.
Guck dir den mal an, der läuft ja wie Boris Becker zum Geldautomaten. Das ist sozusagen die Evolution des Witzes für in 10 Jahren.
Ja,
sehr gut. Wenn wir dann die 1000. Folge machen.
So wird's gemacht.
Schön.
So wird's gemacht. Aber
im Übrigen muss nochmal nachgerechnet werden, wann wirklich die 100. MML-Folge ist. Ich würde die von Volkswagen da rauspacken, weil es ja kein klassischer Podcast in dem Sinne ist, sondern ein Live-Talk, den wir mit reingestellt haben.
Also pass auf, du hast gerade einen Satz gesagt, du hast den Namen Volkswagen genannt und willst an irgendwelchen Zahlen drehen. Ist das richtig?
Mike? Ich mag es, wie du einfach unsere Freunde und Gönner...
Ja.
Für einen billigen Witz.
Da gebe ich dem Micky auch mal ein schönes Bier mit Cola aus.
So. In diesem Sinne war es sehr schön mit euch, wie immer. am Montagmorgen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns.
Moment mal, ist die Folge jetzt offiziell vorbei?
Mike hat mir am Wochenende erzählt, er beendet die Folge jetzt immer kurz bevor die Stunde.
Herr Grindel!
Pass auf, du stellst mir jetzt noch eine Frage. Ja. Du sagst, so Mike, pass auf, eine Frage kannst du mir noch stellen.
Ja, wozu?
Ja, das ist schon eine Frage. Hey, das ist schon eine Frage gewesen.
Das ist schon eine Frage zu viel. Ja, sind Mike, genau, das ist schon eine Frage zu viel. Es reicht mir jetzt.
Aber Herr Beisenherz.
Nee, du willst mir irgendwas unterschieben.
Aber Herr Beisenherz.
Du willst mir irgendwas unterschieben.
Aber Herr Beisenherz, wir haben doch nur.
Lass den Quatsch. Ich habe jetzt hier, ich kabel mich ab. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. So.
Aber Herr Beisenherz. Aber wir haben doch noch gar nicht über Bayern München geredet. Wir haben noch nicht über Katar geredet. Herr Beisenherz.
Wir haben noch gar nicht über Ihre Scheidung geredet.
Wir haben noch gar nicht über Ihr Omelett geredet, Herr Beisenherz.
Über Ihre Scheidung.
Und über Ihre Scheidung.
Jetzt reicht es.
So. Ja, das war Fußball MML, Episode Nummer 29. Micky Beisenherz wegen knallhart nachgefragt hier bei der Deutschen Podcastwelle. Hat das Studio verlassen. Lukas Vogelsang ist noch da.
Ja, sind bei dir die Mainzelmännchen zu Hause oder was? Lügenpresse.
Ja. Lügenfresse. Ich freue mich.
Worauf
viel
denn?
Bist du viel Spaß beim Knaller Deutschland gegen Serbien und dann natürlich Holland gegen Deutschland. Und Herr Grindel ist wieder da. Herr Grindel!
Aber das ist übrigens, weil Mike diese Sprache ja nicht versteht, endlich. Micky noch einen Kopfhörer?
Micky hat keinen Kopfhörer. Soll er sich nochmal einen aufsetzen?
Ist egal. Nein, das machen wir im Privaten.
Okay. Was will er denn? In diesem Sinne, bis dann.
Alles gut.
Tschüss.
Bis dann.